Machst du mal 10 Würstchen mit ordentlich Senf? Danke.
Herzlich willkommen bei den Stadionwürsten. Rückrundenstart auch bei uns. Und wir wollen gar nicht lang rummachen. Ich stelle einmal noch vor, wer dabei ist heute mal wieder in der größeren Runde. Und zwar heute ist dabei der Vincent nach langer Abwesenheit.
Hi zusammen.
Und leider auch der Schwab wieder da.
Hallöchen.
Und zum Glück der richtige Bruder auch noch, der Domi ist auch dabei.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ich bitte den Pfeffer, den ich hier reinbringe, gleich zu entschuldigen, das Salz quasi in die Wunden streue. Es tut mir leid, ich weiß gar nicht, was los ist. Ja, vielleicht liegt es auch am Spieltag, das kann ich schon verraten, uns eigentlich alle zusammengeführt hat, bis auf Domi haben wir es alle zusammen geschaut. Und ja, fangen wir vielleicht mal dem Spiel an, was wir nicht zusammengeschaut haben. Bayern gegen Gladbach. Und vielleicht auch gar nicht so sehr mit dem Spiel, denn das war auch gar nicht das Hauptthema. Vielmehr war das Thema, dass die ach so gebeutelten Bayern ja doch antreten mussten und dann 1:2 gegen Gladbach verloren haben. Hat einer von euch das Spiel gesehen und konnte das ertragen, dass da nur eine B-11 der Bayern gespielt hat?
Ich habe es zumindest zur Hälfte gesehen und die zweite Hälfte so nebenbei. Was ich bei der ganzen Diskussion gar nicht verstanden habe, ob jetzt gespielt wird oder nicht, vielleicht Schwab oder Domi, ihr seid ja immer da ganz gut informiert. Es gibt doch relativ klare Regeln, wann ein Spiel verschoben werden kann und wann nicht. Das ist irgendwie so, wenn, ich weiß jetzt nicht die genaue Anzahl, aber N-Lizenzspieler fit oder im Kader stehen können, darf man mit so und so vielen Jugendspielern auffüllen. Und wenn das nicht möglich ist, dann wird abgesagt. Also es ist relativ streng, glaube ich. Und ich glaube, die Bayern waren relativ weit weg. Deswegen, ich verstehe die Diskussion gar nicht. Das eine Spiel, was, glaube ich, in der zweiten oder dritten Liga mal verlegt worden ist wegen Corona, war das auch so ein Wischiwaschi, wo man sich nur drauf geeinigt hat? Ich konnte das gar nicht verstehen. Das ist doch eigentlich ein Schwarz-Weiß. Oder entweder man hat die Spieler oder man hat sie nicht. Und wenn man sie hat, muss man antreten, auch wenn man der FC Bayern ist, oder?
Ja, das ist genau richtig. Wenn die Spieler vorhanden sind, dann wird angetreten. Da gibt es dann nicht irgendwie so eine Genehmigung. Und das Spiel in der zweiten Liga, was du meinst, ich meine, es war Dresden letztes Jahr unter anderem. Oder auch Hertha, die waren ja auch, da wurden ja auch Spiele verlegt. Und da lag es ja dann daran, dass das Gesundheitsamt dann jeweils quasi die gesamte Mannschaft in Quarantäne gesteckt hat. Und dann waren es halt nicht mehr genug Spieler. Aber das lag ja hier nicht vor. Hier wurden ja nur diverse Spieler natürlich. Und das hat natürlich auch die Bayern geschwächt. Aber eben nicht die gesamte Mannschaft in Quarantäne gesteckt und somit, klar war es trotzdem ein schönes Diskussionsthema und aber im Grunde genommen waren die Bayern, wie du sagst, noch weit genug davon entfernt, nicht spielen zu müssen. Und von daher.
Auch wenn jetzt Sabitzer hinten links spielen musste und Rocker, glaube ich, von Anfang an gespielt hat, alles andere war doch eine Top-Mannschaft, oder?
Ja, und dieser Tillmann hat ja noch gespielt. Okay. Linksoffensiv, ja, das ist trotzdem noch eine gute Mannschaft, die in der Bundesliga durchaus bestehen kann. Und sie haben ja jetzt auch nur 2-1 verloren gegen Gladbacher, die ja auch in der Hinrunde nicht unbedingt geglänzt haben. Von daher sind die Spieler haben ja auch auf Positionen gespielt, bis auf, wie du sagtest, Sabitzer jetzt hinten links, der vielleicht nicht so unbedingt, aber ansonsten, ich meine, Kimmich hat jahrelang hinten rechts gespielt, Pavard ist Innenverteidiger. Man kann mit der Mannschaft natürlich trotzdem auch verlieren. Und,
ja, gegen Hertha, aber nicht gegen
Gladbach. Gegen Hertha, Gladbach. Genau. Aber gegen Gladbach schon peinlich, definitiv. Nee, ja, ist ärgerlich und natürlich hat der Rest der Mannschaft eine höhere Qualität, der gefehlt hat, aber Pech gehabt, muss auch mal die Bayern treffen. Ich finde es nicht so schlimm.
Vielleicht eine Frage an Domi. Du hattest ja ein bisschen suffisant vor dem Spiel, weil du, glaube ich, die Vorberichte gesehen hast, dich ein bisschen darüber ausgelassen, wie, ich glaube, du hast das Wort peinlich benutzt, sich die Verantwortlichen beim FC Bayern über diese ganze Diskussion auslassen. Ich fand das gar nicht so. Ich habe aber auch nur den Nagelsmann das Interview gehört. Ich fand, der hat relativ cool reagiert.
Ja, tatsächlich, bei ihm war das auch so. Aber ich bin der Meinung, dass ich ein Interview von Ulreich nach dem Spiel gelesen habe, wo er schon meint, dass es ja eigentlich nicht in Ordnung ist, dass sie spielen mussten, wo ich mir denke, ne, gerade an Ulreichs Stelle sei doch froh, sonst spielst du nicht ein einziges Spiel in der Saison. Und ja, ich habe es auch vorher gesagt, ich finde, es ist in Ordnung, dass man spielt. Ich finde allerdings im Vergleich zu dir, dass diese Regelung gar nicht so eindeutig ist, weil dann ist ja dann mit den Vertragsamateuren, wie sie früher hießen, ne, wie viele du dann einsetzen kannst. Ich finde, man sollte einfach, keine Ahnung, einfach eine Regelung legen, dass man am Anfang der Saison oder am Anfang jeder Halbserie, weiß nicht, 30, 35 Spieler nominieren muss, die man sozusagen im Laufe dieser Saison einsetzen möchte. Und dann hat man diesen Spielerpool und wenn da eine bestimmte Anzahl nicht da ist, dann wird das Spiel verschoben und wenn die Leute halt da sind, dann nicht. Deswegen, ich fand das auch nicht falsch, sondern ich fand es richtig, dass das Spiel stattgefunden hat. Einfach weil, gut, jetzt haben die Bayern halt ihre 10 Corona-Kranken. Gut, ja, ist blöd, ganz klar. Aber wenn jetzt der FC Augsburg 4 Muskelfaserrisse, 2 Kreuzbandrisse, 3 Knochenbrüche und dann noch 4 Leute mit Dünnschiss hat, dann redet da auch keiner drüber. Und nur weil es jetzt Corona ist und die Leute deswegen ausfallen, ja, also finde ich jetzt auch keinen Grund. Und die Mannschaft war stark besetzt. Natürlich ist es eine Schwächung, aber ja, jede Mannschaft hat mal Schwächungen. Die Bayern haben jetzt vielleicht in einem Spiel halt eine extreme Schwächung gehabt, haben dafür vielleicht die nächsten 6, 7 Spiele kaum eine Schwächung. Und bei anderen ist es halt anders. Und wie ich immer sage, am Ende spielt immer noch 11 gegen 11 Fußball. Und jetzt haben die Bayern halt verloren. Es ist ein ganz normales Fußballspiel gewesen. Sie haben halt verloren und ja. Ich finde aber nicht, dass es unfair war oder ungerecht oder ähnliches.
Ja, wobei jetzt kommt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, der Vergleich hinkt so ein bisschen mit, also dein Augsburg-Vergleich da, weil verletzte und kranke Spieler ja gar nicht reinzählen. Es ist genau, glaube ich, der Wortlaut, wie Patrick ihn genannt hat, irgendwie nicht anwesend. Und da ist ja Quarantäne, vorgeschriebene Quarantäne von den Gesundheitsämtern ja doch was anderes als ein Muskelfaserriss, weil in diese Zählung der Spieler, wie viele Spieler spielberechtigt sind, zählen zum Beispiel, da kann man nicht die verletzten Spieler rausstreichen, was ganz komisch ist, wusste ich auch nicht. Aber das war so eine Sache, die ich aus diesem Kicker-Artikel mitgenommen habe, wie es zustande kommt, ob jetzt ein Spieler abgesagt wird oder halt nicht, oder verschoben. Aber im Grunde weiß ich, worauf du hinaus willst.
Ich würde auch noch mal einmal bei Domi einhaken, und nicht um Domi jetzt, aber und zwar dieses 11 gegen 11, das stimmt ja auch nur bedingt tatsächlich. Und man muss ja sagen, okay, die auf dem Platz stehen, die können Gladbach immer noch schlagen. Aber Gladbach zum Beispiel hat 5-mal gewechselt, während Bayern halt wirklich nur 2-mal wechseln konnte. Und zwar dann wirklich Wanner und Copado reingebracht hat. Also 2 Leute, die wirklich maximal so ein Vorbereitungsspiel mitgemacht haben. Dieses 11 gegen 11 stimmt halt im Moment auch nur so bedingt immer, weil ich finde, 5 Wechsel sind schon auch nochmal, gerade für so eine Mannschaft, die dann, und das war es ja auch, ist ja nicht so, dass Bayern jetzt hier keine Chance hatte, das Spiel zu gewinnen, sondern auch hier sind sie ja wahrscheinlich, sind sie ja auch viel angerannt wieder und hatten auch ihre Chancen und haben das Spiel ja auch trotzdem dominiert. Aber wenn du 5-mal wechseln kannst und dich dann so halbwegs austauschen kannst und wieder frisches Material reinbringen kannst, ist es halt besser, als wenn du 2-mal Leute einbringen kannst, die wahrscheinlich ja, noch keine Minute Bundesliga gespielt haben. Es ist dann schon nochmal was anderes dann auf dem Niveau. Und so schlecht ist Gladbach ja dann auch nicht. Also ich finde, antreten ja, aber dass es eine Schwächung war, ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, aber auch alle ein bisschen einig.
Ja klar, ne? Das ist ja außer Frage. Aber wenn du jetzt halt den Umkehrschluss ziehst, in allen anderen Spielen in der Bundesliga, wenn jetzt alle Mannschaften topfit sind, haben die Bayern halt immer, könnten die Bayern 7-mal wechseln und hätten kaum einen Leistungsabfall. Dieses Mal hatten sie halt beim ersten Wechsel schon einen Leistungsabfall. Es gibt andere Mannschaften, da ist auch, sobald der erste Wechsel stattfindet, hast du das Gefühl, jetzt ist das Team irgendwie doch deutlich beschissener geworden. Deswegen, na klar, das ist bitter für die Bayern, aber keine Ahnung, was ich halt irgendwie schade finde, ist so ein bisschen dieses BVB-Syndrom vor dem Spiel. Oh ja, wir kämpfen, wir nehmen das an, wir wissen, es ist eine schwere Situation, aber wir packen das. Und nach dem Spiel, ja, eigentlich war es total gemein und irgendwie jetzt die Gesundheit wird jetzt so ignoriert, ist doch voll scheiße. Das finde ich einfach ein bisschen anstrengend.
Ja, da bin ich bei dir.
Ja, da würde ich doch die Brücke gleich mal nehmen. Und zwar das zweite Spiel von Interesse für uns ist ja dann auch, und das haben wir ja auch größtenteils live gesehen und emotional mitverfolgt, für unseren beiden BVB-Freunden Sven und Julian haben wir das mit denen zusammen gesehen. Und zwar Eintracht Frankfurt gegen Dortmund, das Samstagabendspiel. Ich gehe jetzt erst bei die Samstagspiele, denn das war ja auch schon mal ein ganz gutes Spiel und das haben wir ja auch zu großen Teilen gesehen. Und da war das BVB-Syndrom diesmal nicht zu sehen, nämlich dass sie hintenrum keine Mentalität zeigen, sondern die haben tatsächlich das Spiel nach 2-0 Rückstand noch mit 3-2 gedreht.
Ja, zum Leidwesen aller Besucher von Julians Geburtstag. Wir haben uns alle einen anderen Ausgang gewünscht, glaube ich.
Aber sowas von, das war echt schade. Zwei BVBler sind ja schon, naja, ich sag mal so, bis zur 71. Minute war die Stimmung doch recht schlecht und eigentlich wurde abgeschenkt, kann man ja schon auch so sagen. Ne? Also haben wir selber nicht mehr wirklich dran geglaubt, bis zum Anschlusstreffer. Ja, war eine ganz rastige Partie dann im Nachhinein auch und wie Markus schon gesagt hat, Dortmund hinten raus doch stark und die Chancen, die wenigen, die sie da hatten, auch gut genutzt. Also ich bin trotzdem erschrocken, dass sie noch 6 Punkte weg sind. Das hatte ich gerade schon mal kurz im Vorlauf erwähnt. Die sind ja immer noch 6 Punkte in den Bayern. Also ich hatte ja gedacht, vielleicht kriegen wir wieder einen Titelkampf oder sowas, aber das können wir, glaube ich, abschenken. Trotzdem ist es für die Dortmunder gut, dass sie da die Kurve gekriegt haben und das mal andersrum gezeigt haben. Haben wir oft genug nicht gesehen. Und aber ich hätte mich auch auf die Interviews dann gefreut nach dem Spiel, wenn dann Mentalitätsfragen gestellt worden wären und ein Mats Hummels dann wieder an den Rand der Verzweiflung gebracht worden wäre.
Ja, ich muss gestehen, auch wenn wir haben auch nur die zweite Halbzeit gesehen, wir haben ja in der ersten Halbzeit gegessen. Ich kriege das Spiel gar nicht mehr so wirklich zusammen, außer dass es natürlich in den letzten Minuten, ich glaube in den letzten 5 Minuten sind die beiden Tore gefallen, der Anschlusstreffer und Siegtreffer. Und dann habe ich einfach nur Julian und Svens hässliche Fratze im Gesicht, wie sie die Kloppo-Faust schwingen.
Ich glaube, das verfolgt uns allen in unseren schlechten Nächten. Aber was jetzt über diesen 3-2 gar nicht hinwegtäuschen soll, finde ich, ist auch die wieder mal gar nicht so gute Leistung von Dortmund, die ja wirklich über 60 Minuten eigentlich das schlechtere Team waren und sich jetzt auch nicht so wirklich dadurch hervorgetan haben, dass sie das Spiel dominieren oder sich Chancen am Stück erspielen. Als einziges vor der Halbzeit ist mir, glaube ich, der Schuss von Malen in Erinnerung geblieben, wo er an den Pfosten schießt. Und das war es, glaube ich, auch schon. So richtig laufen tut die Maschine noch nicht, aber gewinnen tun sie trotzdem. Aber es, ne, wie Schwab schon gesagt hat, 6 Punkte sind es immer noch Rückstand. Und ich bin weit davon entfernt, die Dortmunder wieder im Titelkampf zu sehen. Dafür ist Bayern einfach auch zu stark.
Und Dortmund ist dafür zu schwach.
Ja, und wir sehen auch, was passiert, wenn man Haaland gut aus dem Spiel nimmt. Ne? Also ich hatte das Gefühl, der hatte kaum Ballkontakte, außer da, wo er dann mit Boré aneinander geraten ist in den letzten Minuten. Oder was, Boré? Ansonsten hat er gegen Hinteregger nicht viel Land gesehen, was man vor dem Spiel vielleicht nicht so erwartet hat. Aber ich glaube, er hatte nicht viele Ballkontakte. Kann jetzt auch unglaublich falsch sein, was ich gesagt habe. Aber so war mein Gefühl.
Ne, stimmt schon. Der war da sehr gut aufgehoben. Also Hinteregger, Dika, Tuta, die drei hinten haben ihn da schon insoweit gut bearbeitet, dass da wirklich nicht viel ging. Und dann gut, Trapp hat auch ein, zwei Mal wieder sehr gut gehalten. Da sind auch schon andere dran verzweifelt an so einem Kevin Trapp, aber ja, wie Domi auch gerade sagte, Dortmund gut gerettet, aber es reicht halt nicht für den großen Wurf. Und ich glaube, da geht es auch wirklich nur darum, sich mit Platz 2 abzusichern. Es ist schade für die Bundesliga, dass da nicht mehr bei rumkommen wird. Aber so sieht es leider ja schon seit Jahren aus. Und so ein Spiel, wenn sie das jetzt nicht gewonnen hätten, wäre dann halt auch wieder so dieser Klassiker gewesen. Die Bayern verlieren Freitagabend und man weiß, ja, mit dem Sieg kann man wieder ranrücken, etc. Und dann zittern die sich da einen ab über 60 Minuten. Und der Anfang war noch sehr gut und danach 60 Minuten sehr viel Leerlauf, wenig Ideen. Reus hat ja auch nicht sonderlich gut gespielt tatsächlich. Der dann auch immer so ein bisschen der Ideengeber ist. Naja, jetzt haben sie es doch noch gedreht und sollen sich dann mal ihren zweiten Platz holen für die Champions League. Das ist ja auch wichtig, weil wenn ich sehe, was dahinter in der Tabelle so auf den internationalen Rängen im Moment steht, dann könnte die Champions League-Saison nächstes Jahr noch trauriger werden als diese Saison für die Bundesliga.
Ja, es ist, wenn man sich die Tabelle wirklich anschaut, gerade so ein bisschen so, dass selbst der zweite Platz dieses Jahr safe sein wird, weil alle Mannschaften, die man so gedacht hätte, die Dortmund das Leben hätten schwer machen können, sind gerade nicht so gut dabei, ne? Okay, Leipzig ist ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast, aber Leverkusen hat die letzten Spiele auch nicht wirklich überzeugt. Frankfurt und Wolfsburg können so überhaupt nicht die Leistung von letzter Saison wieder aufgreifen. Und jetzt hat man sowas wie Hoffenheim auf Platz 3. Also, wir werden sehen, ob das zumindest der Platz 2 wieder spannend bleibt.
Na gut, wenn wir sagen, dass Platz 1 nicht spannend ist, weil 6 Punkte Unterschied ist zwischen Bayern und Dortmund, ist Platz 2 genauso wenig spannend. Das sind nämlich auch 6 Punkte zwischen
Ja,
Dortmund
meine
und
ich ja.
Hoffenheim. Genau,
Meine ich ja.
also ne, deswegen ist halt diese ganze, die Bayern machen die Liga kaputt, Thematik, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil wenn die Bayern nicht da wären, hätten wir das gleiche Spiel, nur dass Dortmund über allen anderen stehen würde.
Ja. Ich weiß nicht, habt ihr den Artikel gelesen im Kicker, wo, oder ich glaube, im Online gab es nur einen Auszug vom Interview mit Hoeneß. Wo war es überhaupt mit Hoeneß? Ich glaube mit Hoeneß. Und in der Printausgabe ist dann das ganze Interview zu lesen gewesen. Habe ich auch nicht gelesen. Ich habe es auch nur überflogen, wo es darum geht, was die Gründe dafür sind, dass Bayern diese Vormachtstellung hat in der Liga. Hat das einer von euch gelesen? Scheint nicht so.
Nö, gelesen nicht, aber
Nö, ich habe den nicht
wenn
gelesen.
man, wenn man, ich weiß nicht, ein bisschen Werbung jetzt hier, 11 Leben von Max Jakob Ost gehört hat, dann kann man da jetzt sehr tiefgreifend Informationen zu weitergeben. Also es fängt im Grunde genommen alles mit dem Olympiastadion an, aus den 70ern. Riesen Vorteil damals, weil ein Riesenstadion, was sonst keiner hatte, dass ein Uli Hoeneß immer wieder voll bekommen hat. Und dann, ja, große Merchandise-Abteilung etc. Also da fängt es im Endeffekt schon an. Also da müssten wir jetzt sehr, sehr tief graben.
Das ist absolut richtig und witzig, dass du das genauso sagst, weil das diese ganzen Punkte, die uns ein sogenannter Herr Henneberg seit Jahren predigt, also mir hat er die immer gepredigt, wurden in diesem Interview gar nicht genannt. Und der liebe Herr Hoeneß beschreibt, dass diese Vormachtstellung ihren Beginn 2012 hatte, wo Bayern, glaube ich, 2 oder 3 Meisterschaften in Folge nicht gewonnen hatte, und 2, glaube ich, und auch das Triple, glaube ich, verspielt hat, ne? Gegen Chelsea das Champions League Finale, war das 2012? Ich glaube ja. Und danach also mit dieser, in Anführungsstrichen, Blamage hat er sie genannt, ist man dann in der Chefetage von Bayern München zusammengerückt und hatte sich überlegt, was können wir denn tun? Und jetzt wird es interessant. Als Beispiel für die Kehrtwende wurde ein sogenannter, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch bei Bayern spielt oder überhaupt noch spielt, Martinez genannt, für den man ja damals 40 Millionen ausgegeben hat. Und die Überlegung war, holt man diesen Spieler oder holt man ihn nicht? 40 Millionen war eine obskuse Zahl scheinbar damals. Ich gebe das jetzt alles nur so wieder, wie das in diesem Interview ist. Aber der Trainer, war Jupp Heynckes der Trainer damals? Hilfe, helft mir, Jupp Heynckes, Schwab, Domi, Marco, ich glaube.
Jupp Heynckes
Naja, das
gewesen
war.
sein eigentlich.
Ich
Es
glaube,
damals,
ich
also.
glaube, Sie nennen auch Jupp Heynckes wirklich beim Namen und sagen, dass Jupp Heynckes halt gesagt hat, ja, dieser Spieler holt uns, er hilft uns, deswegen holen wir ihn. Und das war sozusagen der Beginn dass sie diese Vormachtstellung bekommen haben, weil sie einfach den Entschluss gefasst haben, einfach auch einen riskanten Weg mit teuren Investitionen zu machen. Und meine Frage, hat Martinez dem Verein so viel geholfen? Mir ist es gar nicht mehr so auf dem Schirm gewesen.
Ja, definitiv.
Ja? War der nicht immer verletzt?
Ja, zum Ende hin war er häufig verletzt und auch am Anfang ein paar Mal, aber er hatte dann in der dritten Saison zum Beispiel, in der ersten, gerade zum Ende hin, hat er überragend gespielt, hat auch im Champions-League-Finale, wo er auch eine Passquote von 100% hatte und solche Geschichten. Ich glaube einfach, dass das ein Spieler ist, der in dem Moment die Bayern einfach, das ist kein spektakulärer Spieler gewesen, ne? Nicht jetzt zum Beispiel auch wie ein Xabi Alonso, der dann später kam. Der war nicht so auffällig, der war nicht so spektakulär. Aber das ist einfach ein Spieler, der macht seine Arbeit und der macht seine Arbeit halt besser als 99,7% aller anderen Spieler in der Bundesliga.
Frage, wer macht es denn besser? Wer macht es denn besser? In der Bundesliga.
Zur damaligen Zeit ist es schwierig. Also ich glaube, da gab es nicht so viele. Deswegen. Ja. Und
Xabi Alonso.
Ja gut, aber der kam ja auch erst ein bisschen später.
Ja, und auf jeden Fall, das ist die Wiege laut Hoeneß für die Vormachtstellung des FC Bayern München und nicht die anderen Faktoren, die uns Schwab im Vorfeld gerade so ein bisschen erläutert hat. Musste ich ein bisschen schmunzeln. Ja, wahrscheinlich hat die Saison 2012 schon ihren Einfluss gehabt, aber sie wird nicht der einzige Faktor gewesen sein.
Ich glaube, die Saison 2012 war halt der Moment, wo die Bayern gemerkt haben, okay, jetzt kommt hier eine andere Mannschaft, jetzt müssen wir reagieren. Jetzt können wir nicht in der Position, dass wir die anderen irgendwie klein halten können. Weil jetzt sind wir die Mannschaft, die theoretisch kleiner ist. Und deswegen müssen wir jetzt versuchen, die anderen wieder zu übertrumpfen. Und jetzt, ich meine, jetzt müssen die Bayern keine übertrumpfen. Jetzt haben sie ihren Erfolg und können relativ gut damit planen, sage ich mal. Und damals war es halt die Situation, okay, wir hängen ein bisschen hinten dran, wir müssen gucken, wie wir wieder an die Spitze kommen, wie wir wieder die anderen überholen. Und da...
Ich glaube, bei dem... Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich glaube, bei dem Martinez-Transfer ist das, was Hoeneß vielleicht auch in den Vordergrund stellt, gar nicht so sehr das Sportliche. Der ist wahrscheinlich auch sportlich sehr eine große Bereicherung gewesen, aber ich glaube, es war auch eher die Signalwirkung von wegen, wir können jetzt hier auch Geld in die Hand nehmen, wenn man und mal was verändern und nicht nur immer die besten Spieler von dem Verein aus Deutschland kaufen, sondern wir kaufen auch mal weltweit gute Spieler ein. Ich glaube, es war eher so die Signalwirkung von wegen, wir geben jetzt hier 40 Millionen Euro aus für einen Spieler, der vielleicht nicht Kategorie 1A war zu dem Zeitpunkt, aber zumindest so gefragt, dass andere ihn auch haben wollten und dass sie da extra bezahlt haben letztendlich dafür, dass andere es auch haben wollten, weil wenn man sieht, was dann die Jahre danach passiert ist. Dann kam nächstes Jahr ein Thiago und ein Götze. Und dann ging es weiter mit, also es ist ja auch eine Signalwirkung an andere Spieler quasi. Ein Coman kam danach, ein Vidal kam danach, ein Costa kam danach. Das ist ja auch eine Signalwirkung von anderen, okay, hier entsteht was hier. Hier kann man auch als großer Spieler hingehen und ist nicht dann quasi Endstation Bayern oder man ist nur bei Bayern, sondern man ist dann wirklich auch bei den großen Vereinen. Ich glaube, das ist den Spielern auch schon im Kopf immer, wenn sie sagen, ich gehe jetzt zu einem großen Verein, dann wollen die auch mit großen oder guten Spielern zusammenspielen und nicht nur mit den Besten aus Deutschland, sondern vielleicht auch mit richtig internationalen guten Spielern. Ich glaube, das war schon eher so Richtung Signalwirkung, weil danach haben die Bayern ja auch wirklich auch mal Spieler aus dem Ausland, bessere Spieler gekauft, was sie ja, soweit ich mich daran erinnern kann, vorher nie so in diesem großen Maße gemacht haben wie ab dann quasi. Ja, sieh mal hier 2019 in Fiete ab. Also da haben sie halt viel Geld in die Hand genommen überall, ne?
Ja.
Ja. Und was man jetzt ja auch nicht so vergessen darf, es ist ja auch leichter, diese 40 Millionen, auch wenn es damals viel Geld war, diese 40 Millionen auszugeben, wenn das Festgeldkonto halt schon gut bestückt ist. Was ja immer aus der natürlich. Vergangenheit rührt. Ne? Also da kann man sich jetzt hinstellen und sagen, das war der Schlüssel für den Erfolg. Ja, vielleicht für diesen, ich nenne ihn jetzt mal den Erfolg der Neuzeit, also der 10er Jahre, in denen sie ja nun mal jetzt seit, was, wie viele Meisterschaften? 7, 8 haben sie jetzt hintereinander geholt. dann war vielleicht dieser Transfer in dem Moment der Schlüssel, um die Mannschaft in die richtige Richtung zu lenken und dann halt auch, man holt ja auch einen Guardiola, der auch automatisch Spieler anzieht, ne? Also wer wollte damals nicht unter Pep Guardiola spielen? Also sind die natürlich auch dann auch seinetwegen mit zu den Bayern gekommen und schlecht verdienen wird man da jetzt ja auch nicht. Und von daher, ne, ist es ja immer so, ja klar, das ist vielleicht dann der Grund für die jetzigen Erfolge ist der Martinez-Transfer in irgendeiner Weise oder wird von Hoeneß so benannt. Aber sich dann dazu zu stellen und zu sagen, weil wir da das Risiko eingegangen sind, etc., etc., dieses Risiko konnten auch nur die Bayern zu dem Zeitpunkt in Deutschland eingehen, sage ich jetzt einfach, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne es nachweisen zu können. Aber welche anderen fünf Vereine hätten sich einen Martinez leisten können damals, wenn jetzt nicht irgendwie ein Weltkonzern wie Bayer oder VW vielleicht dahinter steht? Aber ich glaube, selbst die hätten damals keine 40 Millionen ausgegeben. Von daher, schwierige Aussagen.
Ja, da gab es halt noch keinen Windhorst. Sonst hätte Hertha dazu geschlagen. Wahrscheinlich nicht. Das Spiel
Ja,
ist
und
zu
dann hätten
gut.
wir jetzt achtmal härter als Meister gehabt. Wäre das nicht schön?
Weil ich, ja.
Ja.
Wäre es.
Ja, das wäre nicht schön,
Aber so wie jetzt
richtig.
läuft, ist auch okay. In Ordnung.
Ja, würde ich sagen, genug Bayern erstmal. War ja eigentlich schon. Ja, eigentlich ist es wie immer, Bayern thront über. Und ich glaube, es ist das, was uns allen ein bisschen langweilt. 10 Jahre in Folge wird es dann auch werden dieses Jahr. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Sehr traurig. Ja, also wenn wir Hertha jetzt nicht besprechen wollen, was ich gut verstehen kann, weil ich habe es auch nicht gesehen. Es gab nur einen einzigen, der es gesehen hat. Und ich glaube, der will ja nicht darüber sprechen. Ansonsten könnte ich das, was Schwab vorhin einmal erwähnt hat, vielleicht Hoffenheim nochmal ins Spiel bringen. Beziehungsweise vielleicht gar nicht so sehr Hoffenheim, sondern ihr hattet es vorhin einmal gesagt und ich wollte euch da nicht unterbrechen. Wenn man sich die Plätze nach Dortmund anschaut, dann sieht man wirklich auch also sehr viele unbekannte Gesichter. Und ich stelle mal die nicht so gewagte These in den Raum, dass es noch nie so einfach war für einen unteren Mittelklasseverein oder einen Mittelklasseverein in Europa einzuziehen. Oder nach Europa einzuziehen. So, das ist, glaube ich, besser. Merke schon, es führt nicht zu Gesprächsstoff. Ich begründe mal
Doch.
meine Aussage. Und zwar, kurz Moment, nämlich, das ist ja das, was wir schon seit Anfang der Saison sagen, also ich auf jeden Fall hauptsächlich, dass das für mich die schlechteste Bundesliga ist, an die ich mich erinnern kann, rein von den Namen her. Und rein von der für mich ausgestrahlten Attraktivität dieser Vereine, die da sind, weil ja man ja wirklich sagen muss, dass viele Spiele an einem Spieltag wirklich nicht gerade das sind, wo ich sagen würde, da schalte ich den Fernseher ein. Das war jetzt mit Gladbach Bayern vielleicht eine Ausnahme und Frankfurt Dortmund ist natürlich auch noch eine Ausnahme, aber selbst so Spiele wie wo Stuttgart mitwirkt oder wo einem vielleicht auch wenn man es nicht mag, ein Leipzig mitwirkt. Das sind Spiele, die dieses Jahr keinen mehr irgendwie vor den Fernseher ziehen. Und die Gegner sind auch einfach nicht attraktiv genug. Also auch ein Union Berlin, das eigentlich ja immer sehr defensiv spielt und wo man sich so ein bisschen drüber streiten kann, wieso die so da oben stehen. Aber auch die sind jetzt nicht gerade attraktiv. Oder in Freiburg, auch die gucke ich jetzt nicht unbedingt gerne, auch wenn ich mich immer freue, dass sie da oben stehen, aber auch da ist nichts, was mich jetzt vor den Fernseher zieht. Und ich finde, dass dieses Jahr die großen Mannschaften eigentlich ausbleiben, weil es einfach auch keine großen Mannschaften mehr gibt in der ersten Liga, außer vielleicht 3, 4 Vereine und von denen schwächeln die Hälfte.
Ja, also das erlebe ich ja bei mir selber auch, dass es mich nicht vor den Fernseher zieht.
Richtig, ich glaube, das erleben wir alle so ein bisschen, dass die Lust auf Fußball oder auf Bundesliga insgesamt, ich meine, ist jetzt auch 3 von 4, die hier reden, sind Fans von einem Zweitligaverein. Da ist die Lust auf die Bundesliga vielleicht eh per se schon mal ein bisschen kleiner geworden, aber ja, wie du sagst, die Vereine, die, sag ich mal, für spannende Positionkämpfe gerade in den oberen Regionen sorgen können, Da schwächen halt ganz viele. Du hast Leipzig erwähnt. Selbst Leverkusen ist schon 8 Punkte hinter Platz 2 als Fünfter. Also hat mir vorhin auch schon gesagt, der Kampf um Platz 2 ist dieses Jahr eigentlich auch schon zu Ende. Und ja, das macht es insgesamt natürlich unattraktiv. Und wie man immer so schön sagt, der Fisch stinkt vom Kopf her und es fängt halt trotzdem aber grundsätzlich schon mal bei den Bayern an. Wenn eine Mannschaft 10 Jahre hintereinander Meister wird, dann ist es langweilig, denn wir haben hier immer noch einen Wettkampf um die deutsche Meisterschaft. Und wenn es halt 10-mal gleich ausgeht, dann brauche ich kein 11. und kein 12. und kein 13. Mal einschalten, weil geht ja sowieso wieder so aus. Also, ne, jede Mannschaft sollte vom Kopf her ja antreten am Anfang der Saison, um Meister zu werden, weil darum geht's. Im Grunde genommen, das ist mir jetzt klar, dass das für Mannschaften wie Bochum, Fürth, Bielefeld natürlich utopisch ist, aber das ist der Grundgedanke. Und wenn aber am Anfang der Saison im Grunde genommen 16,5 Mannschaften sagen, nee, Meister wollen wir nicht werden, wir möchten mal gucken, was so geht, lieber keine Zielsetzung etc. Ja, dann spiegelt das irgendwie das doch schon mal ganz gut wider. Warum soll ich mir denn sowas angucken, wenn man gar nicht das Ziel hat, jedes Spiel zu gewinnen? Und vor den Spielen heißt dann immer natürlich, wir wollen jedes Spiel gewinnen, etc. bla bla. Aber im Grunde genommen so richtig ernst meint das ja keiner von den Mannschaften. Und ich glaube, das ist halt ein großes Problem. Und mir ist schon klar, dass man die Bayern da eben nur schwer angreifen kann. Aber das macht es halt für den neutralen Zuschauer eben nicht spannend.
Ja, und das ist halt auch total nervig. Also ich meine, wir sind ja alle auch, also wir sind ja vor allem auch Fans von dem Sport. Und manche mehr, manche weniger sind auch so ein bisschen Romantiker, die dann so ein bisschen aufstoßen, wenn es um Leipzig geht oder so. Aber es hatte ich ja auch schon mal dargelegt, dass ich eigentlich, ich freue mich darüber, wenn ich ein geiles Fußballspiel sehe. Und wenn das geile Spiel Hoffenheim gegen Leipzig ist, dann freue ich mich, dass da der Sport geil ausgeübt wird. Und ich weiß nicht mehr genau, was Marco gesagt hat im Wortlauf, aber ich kann mich so ein bisschen daran erinnern, wie so die Situation war, dass wir alle wieder so ein bisschen angepisst waren von der Qualität in der Bundesliga. Und dann, Marco, du hattest, glaube ich, nicht Champions League, Premier League geguckt. Und das merken wir, glaube ich, alle, wenn wir bei der Zone mal in die Premier League reinseppen. Das sieht aus wie ein anderer Sport. Also der Unterschied zwischen einem Hertha-Spiel und einem Premier League-Spiel ist, keine Ahnung. Da ist es wie die Freizeittruppe, in der ich kicke zur Bundesliga. Es ist enorm. Das war mir gar nicht so bewusst, wie krass das ist. Das ist in diesem Jahr, mir ist es so aufgefallen, dass ich nur genervt bin, wenn ich Bundesligaspiele gucke, weil es einfach, es unterhält mich überhaupt nicht. Und wenn man dann in die Premier League reinseppt, dann denkt man so, meine Herren, so geht's auch. Ich glaube, Okrim, du hattest irgendwie sowas mal in den Chat geschrieben, glaube ich, ne, wo du Liverpool geguckt hast oder so.
Ja. Nee, es war am Samstag, hatte ich glaube ich auch einmal gesprochen, wegen Liverpool gegen Man City war das, glaube ich, ne? Ja. Nee, Liverpool gegen, was war denn das? Doch, Liverpool gegen Man City.
Gegen Menu, oder? War es nicht gegen Menu?
Gegen
Ist ja auch
Menu?
wurscht, gegen wen es war. Also die.
Auf jeden Fall war das ein so unfassbar krasses Spiel. Dass ich das gar nicht glauben konnte, dass das derselbe Sport ist. Und das war schneller, es war schöner. Und ich bin gegen Chelsea war es, Liverpool Chelsea war es übrigens. Das war einfach ein so krass gutes Spiel und es war richtig schön anzusehen. Und das habe ich seit Ewigkeiten in der Bundesliga nicht mehr gesehen. Und ich bin eigentlich auch immer kein Freund davon zu sagen, ja, der Fußball in England, der ist besser oder der Fußball in Spanien, der ist besser.
Aber ist
Das
er?
muss
Er
man
ist er.
jetzt, ja,
Er
genau,
ist
das muss
es.
man leider anerkennen. Das ist einfach eine andere Welt. Und ja, da gibt es auch Vereine, die nicht so gut Fußball spielen, aber Chelsea gegen Liverpool ist ein schönes Spiel und ich bin mir sicher, dass auch Chelsea gegen Manu ein gutes Spiel gewesen wäre oder Chelsea gegen Tottenham oder Chelsea gegen irgendwen oder Liverpool gegen. Ich glaube, dass die Breite in der Premier League einfach viel besser ist und dass man da einfach viel mehr besseren Fußball sieht als bei uns. Es ist schneller, es ist besser, es ist schöner aus. Punkt.
Ja, und es ist auch härter, irgendwie so, es wird nicht so viel lamentiert, da wird aufgestanden. Ja, es ist.
Aber da gibt es ja ganz eindeutige Faktoren, warum es so ist. Einerseits natürlich haben die entsprechend mehr Geld und ich meine, ich glaube, ein Spieler vom letzten in der Premier League kostet wahrscheinlich mehr Geld als der gesamte Kader von Greuther Fürth. Eine Sache. Die andere Sache ist, aus meiner Sicht, ein Problem, was wir in Deutschland haben, ist, dass wir seit Jahren der Meinung sind, dass Fußball so ausgeübt werden sollte, Hauptsache wir kassieren möglichst wenig Schaden. Und wenn vorne mal ein Tor fällt, ist geil. Es gibt einfach in der
Das Bundesliga, Bremer Modell, oder? Wie, so hatten wir es doch genannt, oder? Das Bremer Modell.
Es gibt einfach kaum noch Mannschaften,
ja, die ist richtig. Bremer Modell.
Aktiv mit dem Ball Fußball spielen wollen. Das können die Bayern. Die Bayern können es besser als alle anderen. Okay, ist in Ordnung, kann man so akzeptieren. Aber selbst wenn die Dortmunder nach München fahren, hast du das Gefühl, wir versuchen lieber ein bisschen kompakter zu stellen und dann den Ball zu gewinnen und dann schnell nach vorne zu kommen. Dafür haben wir auch die richtigen Spieler. Ja, ich spiele den Reus an, der nimmt den Ball an und leitet ihn weiter auf Haaland und der rennt einfach mit Urgewalt durch. Okay, aber wenn sozusagen es immer weiter da absteigt, sage ich mal, ist es klar, dass die fußballerische Qualität auf der Strecke bleibt. Und zum Beispiel in anderen Ligen hat man das Gefühl, da möchte auch der 12. Fußball spielen und er kann es halt auch. Aber jetzt bei uns zum Beispiel, der VfL Bochum steht auf Platz 11, das ist schön und gut und die haben ihre Punkte geholt und das ist auch alles in Ordnung. Aber die können doch kein vernünftiges, gepflegtes Angriffsspiel von hinten heraus aufbauen. Da kommt da mal ein Spielzug, sieht da mal wirklich nach schönem Fußball aus und dann ist das halbe Ruhrgebiet verzückt. Aber es ist eine Aktion in 90 Minuten, wo du denkst so, Jungs, ey, ihr seid Profifußballer, ich erwarte, dass jede Mannschaft in der Lage sein muss, so ein Spiel abzuliefern. Und das ist einfach das Problem, dass sich einfach alle gegenseitig in die Hose machen und so, wir stehen lieber erstmal defensiv ein bisschen kompakter und gucken mal, wie sich das Spiel entwickelt. Und das ist einfach eine Sache, die haben wir aber über Jahre in Deutschland immer wieder so angetrieben, weil wir haben das irgendwo gesehen, da war das total super und da war das total toll und guck mal, die stehen hinten so gut und so. Aber am Ende des Tages ist es langweilig. Gut, es führt ab und zu mal zu Erfolgen, aber einzelne Mannschaften, ne, alles schön und gut. Aber das ist halt eine Sache, die Attraktivität der Bundesliga halt einfach aus meiner Sicht massiv in den Keller zieht. Und da sehe ich persönlich das größte Problem.
Ist das ein Problem von den neuen, wie sie sich selber so schön nennen, Laptop-Trainern, dass eben das Spiel so in seine Einzelteile zerlegt wird und auf jeden Gegner sich so extrem inzwischen vorbereitet wird, dass man gar nicht mehr einen eigenen Plan sich überlegt, sondern nur noch versucht, den Plan des Gegners so weit aufzuschlüsseln, kaputt zu machen und daraus dann das Kapital zu ziehen. Also früher wurde ja so ein Spiel nicht so zerlegt, sage ich jetzt mal. Ne? Da hatte jeder Trainer so seinen Plan. Also wenn ich jetzt an Bremen Anfang der 2000er denke, Thomas Schaaf, da wurde die Raute hingestellt und dann wurde versucht, möglichst attraktiv offensiv Fußball zu spielen. Und wenn man sich drei gefangen hat, hat man halt fünf geschossen. So, und das ist halt, wie Domi sagte, heute ja gar nicht mehr der Ansatz, sondern der Ansatz ist nur noch zu reagieren und eben nicht mehr aktiv zu sein. Ne? Und ich glaube, dass das vielleicht, oder meine eigene Frage war ja, ist das ein Problem von der neuen Trainergeneration, die sicherlich vom Spiel mehr verstehen und vielleicht für jede Situation eine Gegensituation kreieren können in der Theorie, was natürlich dann auf dem Platz auch wieder schwierig umzusetzen ist in Perfektion, aber ist das das Problem, was wir da rausleiten können?
Also ich glaube, es ist nicht das Problem des Auseinandernehmens und des absolute Sezieren des Gegners, um die Schwachstellen rauszufinden, was ja auch so ein Kriterium für so einen Laptop-Trainer ist. Es ist eher, glaube ich, so, was du, Schwab, und auch Domi, was ihr auch in Nebensätzen immer wieder erwähnt habt, dass es mit diesem Wissen, was man denn mit welcher Technologie oder was auch immer denn sich erarbeitet über den Gegner und über das Spiel, was man daraus denn macht, ob man daraus denn versucht, ein Angriffsspiel zu machen und das Spiel zu gewinnen, oder ob man eher die Attitüde hat, mit Spielzerstören des Gegners komme ich weiter und ich hoffe auf den Lucky Punch. Weil ich glaube, auch in England und in Spanien und überall ist das moderne Trainersein so, dass bis ins kleinste Detail recherchiert wird und der Gegner auseinandergenommen wird, strategisch. Ich glaube, es geht darum, was man damit dann macht.
Ja, ich glaube, das ist eher eine Frage auch des Systems, glaube ich auch. Ich glaube, das haben wir viel auch einem gewissen Pep Guardiola zu verdanken, dass viele Trainer so versessen darauf sind, immer alles im Gegenplan und dann noch einen Plan und für den Gegner dich mit das aus. Und ich glaube, das machen viele, also kein Trainer wird ins Spiel gehen und sagen, ich bereite mich nicht darauf vor und gucke, was ich verändern kann. Aber ich glaube zumindest, dass es die erfolgreicheren Trainer, und davon hat ja Deutschland eine ganze Menge, wenn man mal ehrlich ist, haben wir ja in ganz vielen Vereinen wirklich Top-Trainer auch platziert. Ich glaube, das Geheimrezept ist aber auch so ein bisschen, dass man sich immer so eine eigene Identität bewahrt und nicht nur den Gegner, den Gegner quasi auseinander seziert und immer eine Gegenmaßnahme, sondern dass man sich vielleicht auch treu bleibt. Und ich fand ja, und das ist ja was ich vielleicht auch nur persönlich habe, ich fand ja den Ballbesitzfußball von Bayern unter Guardiola immer schrecklich langweilig und sah zwar immer schön aus, aber war eben nicht so, jetzt muss ich es leider sagen, nicht so geil wie das, was Dortmund gemacht hat, weil es irgendwie spektakulärer war. Es war spannender, es ist schöner und man sieht eigentlich, dass die meisten Mannschaften in der Bundesliga immer noch in diesem Ballbesitzthema feststecken, dass sie sich nämlich entweder verstecken sie sich und stellen sich hinten rein und warten, was der Gegner macht, und geben dem Gegner den Ball und gucken, dass der halt als erstes den Fehler macht. Oder sie haben halt den Ball und schieben ihn von links nach rechts. Aber so dieses vertikale Spiel, was ist so nur ganz, es gibt also ganz, ganz wenige Mannschaften, wo ich sehe, dass sie wirklich ganz steil nach vorne spielen und der Pass nach vorne geht und nicht immer nur nach hinten und zur Seite und nach hinten und zur Seite. Ich glaube, das ist einfach eine Frage, dass die Bundesliga da hinterher hängt, taktisch, glaube ich. Also vielleicht hast du ein bisschen recht, Schwab, aber ich glaube, in der Spitze haben wir einfach trotzdem gute deutsche Trainer.
Das Problem ist, dass ein Angriffsfußball aufziehen mit Ball am Fuß ist einfach verdammt schwer. Und um das wirklich so zu machen, dass du damit richtig erfolgreich bist, brauchst du halt einfach eine gewisse Zeit. In der Bundesliga kriegst du ja teilweise die Zeit nicht. Und mit dieser anderen Art von Fußball, ja, da wirst du nicht Meister, aber wirst du mit Glück mal Vierter und sonst bist du halt so irgendwas im Bereich, ne, für so ein ganz normales Mittelklasse-Team, sage ich mal, bist du halt im Bereich zwischen Platz 4 und Platz 14. In der Kurzfassung, um erfolgreichen Angriffsfußball zu spielen, brauchst du eine gewisse Zeit und natürlich auch das Spielermaterial, gehst ein wirtschaftliches Risiko ein, weil du sehr schnell ganz weit unten landest und wenn du diesen ja, wir warten ab, zerstören und hoffen, oder gucken mal, dass der Gegner den Fehler zuerst macht. Landest du ja zwischen Platz 4 und Platz 14, bist wirtschaftlich abgesichert, aber wirst niemals in die Top 3 vordringen. Aber im Zweifel auch nicht absteigen.
Weil du machst das so lange und irgendwann dann so schlecht wie Hamburg, Schalke, Bremen, Stuttgart zwischendurch, Hertha und landest dann doch irgendwann in der zweiten Liga.
Ja, aber die haben einfach eine andere Grundmentalität. Und da ist einfach irgendwie immer noch alles so darauf gepolt, wir waren mal erfolgreich, wir müssen auch wieder erfolgreich sein. Wir versuchen es wenigstens. Ich meine, die Bremer haben es ja immer versucht, auch wenn es häufig nicht zu erkennen war. Aber sie haben trotzdem irgendwie versucht, wir müssen offensiv spielen und haben es halt einfach nicht geschafft. Und die Defensive war halt trotzdem kacke. Und wenn du dann halt beides kacke machst, dann, ja, dann steigst du ab und auch zurecht.
Ja, okay, dann leider lässt sich das wahrscheinlich, da müssten wir vielleicht mal eine Sondersendung zu machen. Das wäre, glaube ich, ganz interessant. Vielleicht
auch mal. Wie viele Sondersendungen wir schon machen wollten.
Das stimmt allerdings. Wir machen mal wirklich eine.
Mach mal eine Liste, Sand, und schreib alle Sonderthemen auf und dann arbeiten wir die ab.
Genau. Ich würde jetzt gerne mit unserer doch bekannten und geliebten Rubrik der Wikipedia-Quiz weitermachen. Und ich glaube, Patrick hat da auch diesmal was vorbereitet. Und ich bin gespannt, ob wir vor Domi drauf kommen, Vincent.
Ja, dann übernehme ich den Bums mal hier und ich bin auch gespannt. Ich sag mal, bei Spieler 1 haben alle sehr gute Chancen, denke ich. Und dann fangen wir auch direkt an mit einem Spieler, der 1994 bis 1997 bei Bayer 04 Leverkusen seine ersten Schritte im Herrenbereich getan hat, mit 44 Spielen und einem Tor. Danach ging es 1998 für 2 Jahre nach Berlin zu Hertha, bevor es dann für ein Jahr wieder zurück nach Leverkusen ging, um nach diesem einem Jahr wieder zurück zu Hertha zu kommen. Von 2001 bis 2007.
Ich glaube, ich weiß es.
Na dann.
Oh Gott. Ist er in Berlin auch geboren?
Ja.
Andreas Thom?
Nein.
Oh, an den habe ich aber auch tatsächlich zuerst gedacht.
Er ist von Leverkusen nach Berlin. Und wohin ist er dann?
Wieder nach Leverkusen und dann wieder nach Berlin.
Und dann war die Karriere vorbei?
Nee, dann hat er noch von 2007 bis 2010 in Ingolstadt gespielt. Und ist danach wieder nach Berlin gekommen, aber dann nur noch für die zweite. Von Hertha.
Oh Gott.
Also hat er insgesamt nur 2 Jahre für Hertha gespielt?
Nee, seine zweite Hertha-Station war 2001 bis 2007. Die war sehr lang. 119 Spiele, 12 Tore.
Ich hänge die ganze Zecke Zeit
ist es so nicht, krass oder? Bei...
Ah, sehr gut, doch. Es ist
Zecke.
Ja. Andi Zecke Neuendorf.
Bester Mann.
Boah, hätte ich nie gewusst. Also hätte ich.
Dass der halt ständig hin und her gewechselt ist.
Ja, eben. Den habe ich gar nicht im Leverkusen-Trikot vor Augen.
Also ich auch nicht.
Ne? Ich null. Auch null.
Der hat auch in dem einen Jahr, 2000 bis 2001, nur 7 Spiele gemacht. Und ja, 94 bis 97 ist schon sehr lange her. Gut, da hat er ein paar mehr gemacht, aber ja.
Also mir hat jetzt auch nur diese Ingolstadt-Sache geholfen.
Ja, aber auch das ja, nicht. Noch, aber.
Das war nochmal so zum Ausklang.
Na, wenn so. Der jetzt schon... Dann jetzt mal den schweren Spieler.
Ja, dann bin ich jetzt ja mal gespannt.
Dann bin ich ja gespannt, ob das schon der leichte war.
Ja, na gut, wir probieren es mal. Es geht auch gleich richtig klangvoll los. Und zwar sind wir wieder Anfang der 90er, 92 bis 94. Aber ist vielleicht auch ein guter Hinweis schon mal. Spielte der gute junge Mann bei Chernomores Novorossiysk.
Kannst du uns sagen, in welchem Land wir sind?
Naja, Novorossiysk.
Ja, ist entweder Russen oder Polen. Oder was ganz anderes.
Novorossiysk.
Ja, du wirst. Du kannst es doch 10.000 Mal sagen. Ich komme nicht drauf. Sag doch einfach.
Ich denke mal, es ist Russland, ja.
Okay.
Dann kommt aber schon der große Sprung. 94 geht's zur Borussia nach Dortmund bis 2000. Also satte 6 Jahre. In diesen 6 Jahren am Anfang noch im Amateurkader und dann ab 96, 97 dann auch an der Profimannschaft haben wir 76 Spiele und 8 Tore. Dann 2000 bis 2003 geht es ab in Breisgau zum SC Freiburg für die
Wladimir Wut.
Das ist so stark.
Ja.
Natürlich. Das großartige Talent.
Das ewige Talent. Der ist heute noch Talent.
Ich muss mich jetzt outen. Wer? Wie heißt der? Wie heißt der
Mann? Wladimir Wut. Oder Wut, was weiß ich.
Und wie ich übrigens, wer jetzt mir noch seinen zweiten Vornamen sagt, keine Ahnung, dem gebe ich ein Bierchen aus.
Nee, den kenne ich nicht.
Naja, ich darf nicht sagen, ich google ihn gerade. Ich weiß
er
nicht.
Heißt tatsächlich Wladimir Wladimirovich Wut.
Ja, geiler Name.
Naja, ist jetzt auch nicht so, weil sein Vater, er wurde halt nach seinem Vater benannt, deswegen.
Ja, aber warum? Na egal. Ich find's
cool. Naja, er heißt Wladimir und der zweite russische Name, dieses Itch hinten, ist ja Sohn von Wladimir. Also sein Vater hat ihn mit demselben. Deswegen gibt es relativ viele, die in Russland Wladimir Wladimirovich heißen. Abgesehen davon, dass 8 von 10 Russen Wladimir heißen und die anderen beiden 2 Sergei.
Ja, gut. Ein Klassiker. Heißen die dann Sergei Sergejewitsch?
Okay, aber er spielt scheinbar jetzt immer noch wieder bei seinem Heimatverein, wo er angefangen hat, wenn ich das jetzt hier richtig sehe.
Da hat er 2008 dann nochmal gespielt. Aber 2010 die Karriere beendet.
Ah nee, das ist sein Geburtsort. 2010 auf Kreta, schön.
Ja,
nochmal. Und der war Nationalspieler.
Ja, für 2 Spiele, 0 Tore.
Und er ist jetzt als Sportdirektor bei Chernomores, Novores, bla 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 tätig.
Genau. Siehst du? Großartig. Ist, und er hat einen Buchverlag für russische Literatur in Hannover gegründet.
Und ich meine, er ist Weltpokalsieger und Champions League-Sieger. Also ich meine, was wollt ihr? Er ist mit Dortmund Champions League-Sieger und Weltpokalsieger geworden.
Also von daher hat er das richtig gemacht, oder? Kann man so sehen. Aber ja. Wie gesagt, war ein riesiges Talent damals in den 90ern.
Ja, ich höre ihn gerade zum ersten Mal.
Leider nie den Durchbruch geschafft. No. Ja,
ja, danke. Tolle Spieler, die du da rausgesucht hast.
Mehr Probleme bedeutet als das Beste. Aber ja, sehr schön.
Ja, danke. Das war doch wieder mal sehr spannend. Wäre ich nie drauf gekommen, glaube ich, aber ja. Ich hatte ja mein Erfolgserlebnis heute. Genau. Und ich glaube, da wir heute auch erst spontan reingeschnallt sind, würde ich jetzt auch die ganze Geschichte hier für heute abschließen. Außer jemand hat noch was er unbedingt erzählen möchte.
Dortmund ist scheiße, Julian ist scheiße, Hertha ist geil.
Amen. Und nächste Woche wieder zweite Liga.
Yay, wir freuen uns alle. Schaltet auch da ein bei unserer Sondersendung zur zweiten Bundesliga, die wir auch machen wollten. Bis dahin hören wir uns vielleicht nächste Woche, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, wir werden in Zukunft häufiger solche spontanen Geschichten machen, denn das wird ein bisschen einfacher zu organisieren sein. Und ja, war sehr nett und ja, vielleicht bis dann.
Ciao, ciao.
Schöne Woche.